Thema ist Reich Gottes im Alltag. Ich werde einige Dinge heute und morgen bringen, die zum Teil herausfordernd sind. Meine Frau hat jederzeit die Möglichkeit, mich zu ergänzen oder zu unterbrechen oder zu sagen, nö, das ist nicht so. Ich möchte nochmal auf gestern hinweisen. Und zwar haben wir gestern angeguckt, die Synonyme Reich Gottes, Herrschaft Gottes, Gegenwart Gottes, Kraft Gottes. Und wir gehen alle unter den Tisch. Thank you, Herr. Krach. Und wir haben die Beispiele der Perle und vom Schatz im Acker angeguckt. Und ein Teil der immer wieder wirklich in die Herzen fällt, ist diese Sicht, ich bin der Schatz aus Gottes Sicht und er ist bereit, alles dafür zu geben. Das ist für viele Menschen ein emotionales Hindernis, weil sie ein anderes Bild über sich selbst haben. Und meistens genügt ein Teaching über dieses Thema nicht, weil es muss richtig einmassiert werden, ja, über Wochen hinweg, bis das richtig ankommt. Dieses Bild, dieser Gott liebt mich wirklich. Die zweite Sichtweise gestern, bin ich bereit, das, was mir am liebsten ist, für dieses Reich zu geben, hat einen Haken dabei. Und zwar ist der Haken folgender. Viele Menschen reagieren dann, ach, jetzt muss ich was aufgeben. Also sie kippen sofort ins Gesetzliche. In der Vorstellung, ich muss was tun. Ja, wir müssen was tun, aber es geht Gott um unser Herz. Das heißt mit praktischen Worten, wenn es darum geht, etwas aufzugeben, das Kostbarste aufzugeben für das Reich Gottes, dann ist da nicht ein sadistischer Gott, ja, der uns in irgendeiner Weise quälen möchte. Das würde ja Bild 1 nicht entsprechen. Sondern er sucht die Gemeinschaft und sucht, dass wir auf seine Stimme achten. Die Beispiele von Georgi und von mir, das sind unsere Beispiele, nicht eure Beispiele. Gott geht sehr individuell mit dem einzelnen Menschen um. Aber der Kern der Botschaft bleibt derselbe. Also die Frage, die sich an dein Herz richtet, bin ich bereit für dieses Reich Gottes, diesen Schatz in Acker, diese Perle, alles hinzugeben. Und dann muss es nur zu einem führen, Jesus spricht zu mir, was meinst du praktisch bei mir? Also ich möchte das ansagen, die sonst unter einen Druck kommen, der nicht vom Wort Gottes ausgeht. Aber die Herausforderungen werden aufrechterhalten heute. Ja. Wiederum unter der Prämisse, wir sind ein Volk, er kauft durch das Blut des Lammes zur Gemeinschaft mit ihm. Er ist kein ferner Gott. Er ist kein Gott, der unerreichbar wäre. Er ist kein Gott, der nicht spricht. Er ist kein Gott, der sich nicht interessiert für unsere Lebenssituation. Er ist ein Gott, der sich sehr stark interessiert. Ich möchte heute über Kultur sprechen anhand eines Beispiels. Ich habe so einige Erlebnisse, die ich teilen kann. Zum Beispiel, ich bin ja Schweizer, nicht? Und habt ihr schon, die Schweizer haben so ein 5-Franken-Stück, ja? Der heißt bei uns 5 Liebe. Ja? Also ist mir auch lieber, einen Fünfer zu haben als nicht. 5 Liebe. Auf dem steht dann ein schönes Stück Geld, da steht 5 Franken. Und dann steht lateinisch, Gott sorgt, Gott versorgt. Und die Appenzeller, kennt ihr Appenzeller? Ja, genau. Das ist sehr wichtig, dass man den kulturellen Zusammenhang versteht. Wisst ihr, was Apes sind? Englisch Affen. Ja. Also die Appenzeller, das sind die Appen. Ja, die Affen der Schweiz. Die haben auch gewisse Eigenschaften, die man sonst nicht unbedingt findet. Die Ammenzeller sind bekannt dafür, dass sie klein sind. Und dann gibt es so Appenwitze, die besagen, wenn ein Appenzeller selbst macht, springt er vom Teppich. Ist gemein, gell? Nachdem wir jetzt eine eher negative Herangehensweise zum Volk der Appen gesucht haben, kommt ein positiver Gegenpunkt. Die Appenzeller sind eigentlich Bajuwaren, ja. Also Bayern, ja, hörst mich. Ja, mei. Ja, die haben auch ihre eigene Musik, die erinnert eher an slowenische Musik und so Hackbrett und so ganz besonders. Die haben immer so eine Kuh im Ohr. Ja. Auf jeden Fall machen die Appen etwas, was unglaublich ist. Wenn die Volksmusik spielen, haben die so eine Schüssel, ein Fünf-Lieber und der kreist. Dann kreisen die einen Fünf-Lieber. Ja, nichts Besonderes, sagst du. Wenn ich das höre, beginne ich zu weinen. Ich meine, lassen fünf Lieber kreisen und ich bin total hin. Ja, ich bin wie verzaubert. Dann schauen die auch so ernsthaft, die sind ja klein, ne? Die schauen so ernsthaft aus der Wäsche und du bist ergriffen und paralysiert. Fünf Lieber. Es gibt Dinge, die sind unerklärbar, aber die haben eine riesige Auswirkung. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Als John Wimber uns fragte, in Deutschland die Vineyard zu entwickeln, wusste ich, dieses Wort muss mein Volk werden. Ich muss die Deutschen lieben über alles. Ich brauche eine Liebesgeschichte, sonst geht das nicht. Jetzt die Schweizer haben gegenüber den Deutschen grundsätzlich eine ähnliche Haltung wie die Holländer gegenüber den Deutschen. Ja, also die Holländer sagen Moffe. Das ist nicht so lieb, gell? Das ist überhaupt nicht. Aber wisst ihr, was Moffen sind? Das sind diese Handwärme. Muff, ja. Ja, die müssen die getragen haben und irgendeiner hat mal Moffe gesagt und jetzt sind das die Moffen. Und ich wusste, ich brauche eine Liebesgeschichte. Und wir haben Deutschland bereist, meine Frau und ich. Ostpreußen, Westpreußen, Schlesien, das Sudetenland. Wir waren auf Friedhöfen, in Kirchen. Wir haben Synagogen gesucht in Ostpreußen. Wir waren im polnischen Ostpreußen, Masuren. Wir waren auf der kurischen Nehrung, wir waren in Königsberg. Wer hat Wurzeln in Ostpreußen, Hände hoch? Seid ihr schon da gewesen? Bitte geh dahin. Bitte, bitte. Ist magisch. Das hat etwas, das ist unglaublich. Und ich lese viel über Königsberg und Ostpreußen, das Samland. Und ich war da und das löst etwas in mir aus. Das löst auf der einen Seite einen tiefen Schmerz aus, auf der anderen Seite ein riesiges, eine Identifikation mit Deutschland, den größten Schmerzen, dem größten Versagen, diesem Volk zu begegnen und zu merken, das ist mein Volk. Ja, ich habe mein Volk verlassen, um dieses Volk zu meinem Volk zu machen. Und dann kommen diese Dinge über mich und die haben eine riesige Kraft. Kennt ihr das Entchen von Tara? Das ist in meiner Songlist auf meinem Handy der meistgespielte Song. Wenn ich das höre, in Liebe verknotet zu sein, heißt es im Text. Und ich war in Memel, ich war in Klaipeda, ich war da auf dem Dorfplatz, wo der Autor vom Ännchen von Tharau geehrt wird. Und ich stand da, und es ist heute Teil von Litauen. Das löst was aus. Diese Dinge lösen was aus. Keine Form von Revanchismus, ja? Also kein Gefühl, das muss jetzt wieder deutsch werden. Das ist nicht hier. Aber ein riesiges Verlangen, das Evangelium, das Beste dahin zu bringen, nachdem wir das Schlechteste hingebracht haben. Ein riesiges Verlangen, diese Botschaft des Heils in Jesus dahin zu bringen. Und dann zu realisieren, Ostpreußen war ein Ort mächtiger geistlicher Erweckung. Und dann der Tiefschlag dieser geistlichen Erweckung hat nicht verhindert, dass Ostpreußen brauner war als der restliche Teil Deutschlands. Oder dann zu merken, dass die Generation, die Nachkriegsgeneration, wenn man Königsberg sagt, die wissen nicht mal, dass das deutsch war. Die wissen nicht mal, wo das liegt. Ich meine, die haben gar keine Ahnung, dass es das überhaupt je gab. Und dann bist du da in Königsberg, du siehst, was daraus geworden ist, das ist schrecklich, es ist niederschlagen, es ist furchtbar, es ist, man findet keine Worte, um das zu beschreiben. Aber da ist noch ein Kern von dem, was urdeutsch ist. Ein Schweizer kann das, glaube ich, besser sagen als ein Deutscher. Und zu merken, da ist Kraft. Es gibt Dinge, die haben Kraft, die können wir nicht ganz erklären. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Ich war beim Vineyard Leaders Training SMART. Das ist für Menschen, die U30 und Ü50 sind. Ja, 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 natürlich. Also Leiterschaft in der Vineyard-Bewegung, die wir entwickeln, hauptsächlich ist U30 oder Ü50. U30 die Perspektive, Ü50 die suchen was Gescheites. Und möchten die letzten 30 Jahre ihres Lebens noch in einer positiven Weise einsetzen und sich einbringen. Und da sitze ich also unter diesen, es waren 70 Teilnehmenden oder so, sitze ich neben einem Roma. Ja, der kommt, glaube ich, aus Neunkirchen. Ja, ach, das wisst ihr natürlich, wenn ihr da gewesen seid, ne? Und ich habe manchmal etwas Konzentrationsschwächen. Ja. Deshalb spreche ich auch vorne. Wenn ich zuhören müsste, hätte ich etwelche Probleme. Aber wenn ich sprechen kann, bin ich voll konzentriert. Also dann habe ich eben nicht gesprochen und saß neben diesem Roma. Und wir kommen so ins Quatschen. Und irgendwie, wie wir so ins Quatschen kommen, sagt er zu mir, du, hast du gewusst, wir Roma heiraten keine Ärzte. Also Frauen keine Ärzte und Männer keine Ärztinnen. Sag, nö, krass. Dann sage ich, du, weshalb? Er sagt, keine Ahnung. Das ist so Kultur. Krass. Dauert einige Minuten. Ich frage ihn, würdest du eine Ärztin heiraten? Nö. Ja, weshalb nicht? Ja, wir heiraten keine. Krass. Es ist nicht interessant. Es gibt Kräfte, die bringen uns zu einem gewissen Verhalten und wir können es oft nicht mal erklären. Oder kann mir einer erklären, weshalb ich zu weinen beginne, wenn ich den 5 Liebe höre? So ein 5 Liebe. Der hat schon Kraft, da beginnst du zu weinen. Ist das nicht eigenartig? Ich fahre von Berlin nach Rehe und wir haben ein Handy eingesteckt im Wagen und der nimmt dann meine Musik, wie nennt man das, meine Musik, iTunes, Dings da, spielt der. Und wir können bestimmt sagen, jeder sechste Song ist ein Schweizer Jodel. Da jodelt's bei mir zwischen Berlin und Rehe. Und ich habe ein erhebendes Gefühl. Ich bin Schweizer. Jodel ist schön. Meine Frau mag Jodeln nicht so sehr. Also sie findet das völlig uncool. Aber wenn ich diese Männerjodel höre, das geht mir unter die Haut und alles. Es gibt eine Kraft, die nicht sinnvoll sein muss, die unser Verhalten bestimmt, unsere Gefühlswelt oder unglaublich etwas in Bewegung bringt. Oder zum Beispiel, wenn ich dich angucke. Nicht? Vor einigen Jahren war in der Schweiz die Europameisterschaft, Fußball. Und Bern war die Hauptstadt der Oranjes. Da waren Millionen, gut, so viele waren es nicht, aber gefühlt waren es so viele. Da waren Millionen von Oranjes. Alles war orange. Als ich über einen Platz gehen musste, der nicht mehr als 60 Meter breit ist, hatte ich eine Stunde. Da war alles orange. Jetzt das Interessante bei Holländern ist, die haben nicht so Hooligans. Die feiern einfach. Gut, das gibt es bestimmt auch, die Hooligans, ja. Das war ein Kompliment. Bist du ein Hooligan? Aber werfe 200-300 Holländer in den gleichen Ring rein und es gibt eine Party. Das ist so. Ja, also es gibt Kräfte, die unser Verhalten bestimmen, die uns beeinflussen, die in unsere Gefühlswelt hineingreifen und wir können es nicht genau erklären. Und diese Kraft hat einen Namen, Kultur. Das ist eine Form von Kultur, die aus uns kommt, die in uns hineingelegt wurde und die uns maßgeblich beeinflusst. Und ich meine, wir könnten diese Geschichten jetzt weiterziehen. Sudetenland zum Beispiel, 3000 Ortschaften wurden plattgewalzt. Muss ich das vorstellen? Gibt es heute nicht mehr. Aber wenn du irgendwo hingehst, wie Sternberg, das liegt so gegen Schlesien zu, und du gehst da auf, zum Friedhof, das sind alle deutschen Namen da, das ist alles deutsch. Du siehst das Städtchen an, es ist alles deutsch, es ist deutsch-deutsch. Und wenn du da bist, dann spürst du, da ist etwas komisch, weil die Läden sind anders angeschrieben und alles ist anders, aber es ist doch so, ne? Es ist so. Ist es jetzt so oder so? Interessant, bei unseren Reisen haben wir herausgefunden, das ist noch interessant, das ist Weiterbildung. Es gibt etwas, was immer noch am gleichen Ort ist, vor dem Krieg, während des Krieges und nach dem Krieg. Wisst ihr was? Der Kirchen, die gibt es nicht mehr, oder die wurden Synagogen zu Kirchen, oder weiß ich was. Apotheken. Das ist schon Wahnsinn. Du hast so einen Stadtplan von 1930 oder 25, Straßennamen, du guckst dich um, gehst in die Stadt rein und dann hast du auf deinem Plan steht irgendwo A oder Apotheke und du fährst dahin und jetzt heißt es Apteka. Die Einrichtung zum Teil noch vor der Zeit des Krieges. Ganz spannend. Deutschland ist so spannend. Aber jetzt wechseln wir weg von diesen Geschichten und diesen Öffnern, die uns zeigen sollen, das ist eine Kultur. Meine These ist, wenn es darum geht, wie verhalten sich Christenmenschen im Reich Gottes, ist es auch eine Kulturfrage. Ich glaube, Jesus kann das Lamm Gottes sein für dich, aber er kann auch das Lamm Gottes und der Löwe Judas sein. Das Lamm Gottes, Jesus, rettet dich von deiner Verlorenheit und Gottferne. Und viele Menschen bleiben da stehen, die sagen, Jesus hat mir die Sünden vergeben und bin so dankbar und ich liebe ihn dafür und ich bin nicht mehr verloren. Und dann kommt irgend so eine Pausentaste und ich lebe jetzt noch weiter, bis Jesus wiederkommt oder ich sterbe, Hauptsache ich komme in den Himmel. Das gibt's wirklich. Das sind Menschen, die beziehen ihren Glauben auf das Lamm Gottes. Er ist für mich gestorben. Die Herausforderung ist, dass die Bibel zu uns spricht, dass er sowohl das Lamm Gottes als auch der Löwe Judas ist, der König der Könige. Und da kommen wir zum Thema Reich Gottes. Also es ist ein Unterschied, ob du gerettet bist vom Tod durch das Opfer Jesu Christi, seine Auferstehung, zu der Frage, ist Jesus der Herr deines Lebens? Das ist wirklich ein Unterschied. Die Linie kann man nicht so genau ziehen. Es ist sehr schwierig zu sagen, wo ist die Linie. Ich denke, auch da bist du davon abhängig, im Gespräch mit Gott selbst zu sein. Wo stehst du? Das kann ich dir nicht sagen. Das muss der Geist Gottes dir offenbaren. Ja, deshalb ist es wichtig, dass die Basis unseres Hörens die Vaterliebe Gottes ist. Somit ist nichts Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Aber die Frage bleibt, nicht verdammlich, sondern was ist mein Lebensfokus? Ist es seine Herrschaft in meinem Leben? Und was bedeutet das? Ist er der Löwe Judas aus Bild, der König der Könige? Und wenn wir von Reich Gottes sprechen, dann sprechen wir primär nicht vom Lamm Gottes, sondern vom Löwen Judas. Wir sprechen von der Frage, welchen Platz nimmt Jesus in meinem Leben ein? Und hat das praktische Konsequenzen auf die Lebensgestaltung? Davon sprechen wir. Und gibt es eine Möglichkeit in einer christlichen Gemeinschaft, in der Vineyard, in der Methodistenkirche, in der Baptistenkirche, in der evangelischen Kirche, römischen Kirche, gibt es die Möglichkeit, dass wir eine Kultur entwickeln, die den Menschen hilft, unter der Herrschaft Jesu Christi zu leben? Oder ist es vollständig individuell? Mein Vorschlag ist, wir brauchen Kultur. Jetzt kommt die Frage, wie schaffen wir Kultur? Das müsste die logische Frage sein. Also ich trage euch noch ganz durch, nicht nur am Anfang. Ja? Kultur wird geschaffen zuerst und vor allem. Könnt ihr es lesen? Durch Vorbilder. Der erste Schritt ist, wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Menschen, Nachfolger von Jesus, die etwas verkörpern. Die nicht was lehren mit dem Mikrofon, sondern die etwas vollständig verkörpern. Dem man das abnimmt, bei dem man das sieht. In meinen Augen sind das Leiterinnen und Leiter. Ein Synonym für Leiter oder Leiterin ist Beeinflusser. Also Menschen, die beeinflussen, sind Leiter und Leiterin. Du kannst noch lange sagen, du seist der Boss. Wenn sich keiner beeinflussen lässt, dann bist du kein Leiter und keine Leiterin. Das kannst du jetzt drehen, wie du willst. Dann bleibt dir nur ein Mittel, deine Leiterschaft durchzusetzen. Welches? Gewalt und Macht, genau. Das kennen wir. Ist nicht attraktiv. Ja, möchten wir eher nicht, wenn es irgendwie geht. Kann nicht unser Weg sein. Haben wir gelernt. Macht, Gewalt, no way. C'est la merde. Ja. Also müssen wir anders gucken. Menschen, die beeinflussen, werden zu Vorbildern, und die Frage, die du dir stellen kannst, ob Gott dich zur Leiterschaft berufen hat, ist, beeinflusse ich Menschen? Und dann kommt die zweite Frage, womit? Also wie beeinflusse ich zum Guten oder zum Schlechten? Das Zweite, was wir brauchen, Lehre. Wir müssen verstehen, dass diese Vorschläge nicht die klugen Vorschläge eines Menschen sind, sondern wir müssen miteinander uns öffnen für das Wort Gottes. Jetzt die Krux, ist es die oder der? Die Krux. Die Krux, die Herausforderung, bei der Frage Lehre ist, dass es Dinge gibt, die kann man unterschiedlich bewerten und unterschiedlich interpretieren. In unseren Kreisen haben wir eine Schwäche. Wir hoffen immer, dass die Bibel sagt. Ja. Nun, dieses Wort, die Bibel sagt, ist ziemlich ignorant. Weil die Bibel sagt immer das, was einer interpretiert. Genauso viel sagt sie. Also müssen wir uns einigen, wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Lassen wir das Spannungsfeld unterschiedlicher Interpretation zu oder nicht? Mein Vorschlag, zulassen. Weil wenn wir es nicht haben, können wir nicht wachsen. Dann wird das Gesetz das Ende sein, nicht die Gnade der Gegenwart des Geistes, der uns in die Wahrheit führt. Also wir brauchen diese Spannung. Wenn ich also einen Text vorschlage, einen Text auslege wie gestern Abend, dann ist das eine Interpretation. Ich kann nicht sagen, das heißt es jetzt, sondern ich kann sagen, wie ich den Text verstehe, spricht er das aus und hat mich an diesem Punkt angesprochen und wurde zum Leben. Und ich schlage vor, kann er bei dir zum Leben werden. Die Verantwortung liegt nicht bei mir. Die Verantwortung, mit dem Gehörten umzugehen, liegt beim Hörer. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, der uns alles erklärt. Also Lehre ist grundsätzlich wichtig. Das Dritte, was wir brauchen, Praxis. Wir müssen das tun. Also wenn unser Glaube nur Kopfglaube ist und wir alles verstehen und für alles eine Erklärung haben, aber wir erleben das nicht. Was sagt Jakobus? Glaube ohne ist Glaube ohne Werke ist tot. Kaputt. Ja. Glaube ohne Werke ist tot. Vertritt er damit eine Werksgerechtigkeit, dass der Mensch durch Werke gerecht wird? Nein. Aber er macht seinen Punkt. Der Glaube soll sichtbar werden daran, wie er gelebt wird. Er muss mein Handeln, mein Denken, mein Sein beeinflussen. Was sagt die Schrift? So lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Im Moment, wo du aufgenommen bist in die Familie Gottes durch den Opfertod Jesu und seine Auferstehung, lebst nicht mehr du. Das schönste Bild für deinen Tod ist die Taufe. Das schönste Bild. In der Taufe stirbst du mit Christus und auferstehst du mit Christus. Zu einem Leben mit neuer Hoffnung. Das Alte ist, siehe, es ist alles am Neuwerden. Also die Spannung des Christseins ist, dass nicht mehr du lebst, er in dir, dass das Alte vergangen ist, alles neu wird, ja, perfekt, neu werdend, nicht geworden, neu werdend, öffnend, nicht mehr ich lebe, er lebt. Das heißt, wir können uns ein Stück weit vom menschlichen Krampf der Nachfolger Jesu lösen und uns ganz werfen lassen auf die Person von Jesus. Einige von euch wissen, in drei Wochen habe ich zwei große Herzoperation hinter mir, am offenen Herzen die zweite. Und das weckt unterschiedliche Gefühle. Also ich habe keine Angst. Geistlich fühle ich mich sicher. Meine Frau liebt mich, die Kinder auch. Und trotzdem ist ab und zu so ein komisches Gefühl, wenn die mich aufsägen. Die haben scheinbar eine Stichsäge und die machen dann so. Dann haben sie so Greiferchen, ja, die gehen da hier in die Mitte und nebendran steht ein Assistent mit einer Seilwinde, dann geht das hier auf. Ach ja, es gibt ja Menschen, die können gar nicht damit umgehen. Also, ich stoppe hier. Ich könnte es noch besser ausführen. Aber wenn ich denke, dass mir das angetan wird, dann kommt ein gewisses Unbehagen über mich. Darf ich das so nennen? Also ich wünsche mir, aber wenn ich gefragt würde, wünsche dir Gottes Heilung, dann sage ich ja absolut. Damit Jesus verherrlicht wird, dann sage ich nö, damit ich nicht operiert werden muss. Bin wenigstens ehrlich, ja. Was ist schade? Keine Zeit mehr. Klar kommen da Gefühle auf und Dinge auf und Unsicherheiten auf. Aber letztlich ist die Kernfrage die, lebt Jesus in mir? Und ich habe mich erwischt, wie ich bete, Jesus, du wirst jetzt dann operiert. Dann sagt er, nö, wie? Ach ja, ich lebe ja nicht mehr ich, sondern du lebst in mir. Du hast ja ein Problem. Und ich merke, wie ich damit auch diese Vordepression, die der Körper machen wird, weil er diesen Eingriff nicht liebt. Ja, wie ich mich da geborgen fühlen kann in Christus selbst. Also es hat ganz viele Auswirkungen auf mein Christsein. Und ich habe gemerkt, dieses Verständnis, Christus in mir, Hoffnung der Herrlichkeit, so lebe nicht mehr ich, Christus in mir. All diese Dinge, die haben, wenn du die lange genug im Leben lebst, haben eine unglaubliche Kraft. Und eigentlich suchen wir genau in der Kultur diese Kraft, die kommt durch Praxis, durchs Tun. Und ich kann sagen, durch diese Operation werde ich entweder gehen und ich bin mit Gott und Menschen im Frieden, oder ich werde stärker wieder da sein, wie die Ärzte sagen. Praxis, Leben, nicht ausweichen, nicht fliehen, sich nicht verstecken, sondern sich dem Leben stellen, aufgrund des Bewusstseins, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Wie es sich offenbart, ist ganz unterschiedlich. Also Kultur schaffen wir. Wie habe ich das gemacht? Praktisch, damit es nicht theoretisch bleibt. Ich habe mir vor 1,5 Jahren vorgenommen in der Vineyard Berlin. Die Vineyard Berlin ist ja so etwas wie meine, wie nennt man das? Experimentierbude. Ja. Mein Labor. Ja. Es ist der Ort, wo ich Dinge ausprobiere, von denen ich denke, ich hätte schon immer gerne mal gewusst. Möchte mal herausfinden, ob. Das sind so meine Kernfragen. Auch die Sicherheit für Georgien und für mich. Wir bauen die Vineyard Berlin auf zugunsten der nächsten 2 Generationen, damit sie Dinge lernen können von uns, gut und schlecht, die ihnen dabei helfen, die Arbeit vorwärts zu bringen. So ist unsere Hauptzielgruppe unter 35. Ja, für diese jungen Menschen versuchen wir, Dinge herauszufinden. Also These, Kultur ist stark, lässt sich das verwirklichen in der Gemeinde. Was habe ich gemacht? Ich habe mal überlegt, was könnte ein wichtiger Faktor von Kultur sein? Und ich bin zum Thema Großzügigkeit gekommen. Ich habe gemerkt, dass Großzügigkeit, ich werde das dann noch entfalten, Großzügigkeit als Kultur einer christlichen Gemeinschaft ist unglaublich attraktiv für Menschen, die nicht Christen sind. Es gibt beinahe nichts, was mehr Kraft hat, nicht Christen anzuziehen. Aus verschiedensten Gründen. Großzügigkeit einer Gruppe von Menschen macht diese Gruppe zugänglich. Ein Mangel an Großzügigkeit baut Mauern. Du kannst nicht in einen Raum rein, der ummauert ist. Du kannst nur in einen Raum rein, der keine Mauern hat. Großzügigkeit reißt alle Mauern ein und erlaubt es Menschen, die Christus nicht kennen, ihn kennenzulernen. Natürlich, der Sinn von christlicher Gemeinschaft ist es, das Evangelium zu den Völkern zu tragen, damit alle ihn erkennen können. Der Zweck christlicher Gemeinde ist nicht, dass wir in der Boshaftigkeit dieser teuflischen Welt irgendwie überleben. Also es wäre jetzt total hirnverbrannt. Ich meine, dann könnte doch der liebe Gott uns nach der Bekehrung gleich in den Himmel beamen. Was lässt er uns denn noch hier leiden? Also, weil er uns nicht leiden lassen will, braucht doch unsere Existenz einen Sinn. Und der einzige wahre Sinn ist, dass die Gemeinde, die Christenheit, eigentlich das Reich Gottes verkörpern sollte und die Werke des Reiches Gottes tun soll. Also wir sind nicht berufen, uns um uns selbst zu kreisen. Wir sind berufen, uns zu kreisen um die Nöte dieser Welt. Alles andere ist ein kitschiges Evangelium. Das ist so. Dafür brauchst du nicht Christ zu sein. Du brauchst nur brav zu sein und auf deinem Totenbett dich noch zu bekehren. Ich meine, Christsein finde ich ja komplizierter als Nicht-Christsein. Jeder, der sagt, werde Christ, deine Probleme sind gelöst, der hat dich wirklich angelogen. Ich meine, da müsste ich sagen, werde Christ, dann beginnen die Probleme. Aber das ist ja mein Schatz. Ich meine, wenn du nicht Christ bist, gibt es keinen Grund zur Veränderung. Da lässt du das Universum um dich kreisen. Als Christ kreist es um Christus und seinen Auftrag in deinem Leben. So ist es.
Vor 2 Tagen habe ich am Morgen früh, einfach war ich so vor Gott in der Anbetung, habe gebetet und ich habe gedacht, heute gibt es den Tag. Die Menschen werden nur so ein offenes Herz haben. Ich kann denen das Evangelium verkünden und die werden das gleich umarmen. Ich bin in die Stadt gegangen, habe eine Frau aus unserer Gemeinde besucht, eine Mama mit 2 Kindern. Und das war schwierig. Die Kinder haben immer gelabert. Es gab überhaupt kein Gespräch. Ich bin wieder mit der Straßenbahn nach Hause gegangen und ich habe gedacht, aber jetzt, Herr, jetzt, das ist deine Chance. Zeige mir, mit wem ich über dich sprechen kann. Nix. Ich habe keinen gesehen. Keiner hat mich gesehen. Ich war da in der Straßenbahn und war frustriert. Ich habe doch so eine tolle Anbetung gehabt am Morgen. Ich habe doch so innerlich den Eindruck gehabt, heute will Gott zu jemand in dieser Stadt sprechen. Dann bin ich einkaufen gegangen, nach Hause und habe überhaupt keine Erwartung mehr gehabt. Fertig. Am Abend hatten wir ein Nachtessen mit Freunden aus der Gemeinde in einem Restaurant, sind dahin gegangen, wir hatten eine gute Zeit miteinander. Und als der Laden schon geschlossen war, sind unsere Nachbarn plötzlich zu uns an den Tisch sitzen gekommen. Also diejenigen, die auch gegessen haben, ein Ehepaar. Und es hat sich ein Gespräch ergeben. Martin hat Dinge erzählt, die er gestern Abend erzählt hat, wie er Jesus kennengelernt hat und. Und ich denke, oh, okay, Herr, du hast Wege, die nicht so funktionieren, wie wir denken, wie wir meinen. Aber einfach offen sein. Offen sein für das, was er möchte. Und dieses Pärchen, sie hat ihre Schwester letztes Jahr verloren und hat dadurch, eigentlich war sie immer irgendwie so offen für Gott, aber dadurch, weil sie ihre Schwester bei einer ganz normalen Operation verloren hat, hat sie an Gott begonnen zu zweifeln. Und dieses Erlebnis, wir haben ihr dann einfach geholfen zu verstehen, manchmal braucht es negative Dinge, die wir von einer anderen Perspektive her anschauen können. Und Gott öffnet einen Weg zu ihm. Und so spüre ich, dass da etwas in ihrem Leben sich geöffnet hat. Sie hat sich nicht mehr verschlossen, sondern etwas hat sich geöffnet. Und vielleicht sehen wir sie wieder. Wir haben Adresse ausgetauscht, eingeladen in den Gottesdienst. Mal schauen, was der Heilige Geist tut.
Jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen. Ich habe dann das Neue Testament zum Thema Großzügigkeit gelesen und untersucht, weil mir daran liegt, dass Lehre immer aus dem Wort Gottes kommt. Mit der Prämisse, du, ich habe einen Zettel da vorbereitet, hier ist er. Mit der Prämisse, dass es immer eine Frage der Interpretation ist, ja? Wenn ich also spreche, sage ich nicht, die Bibel sagt, sondern ich sage, dieser Text hat mich so angesprochen. Bedeutet für mich das. Du musst deinen Zugang zum Wort Gottes selbst finden. Johannes 15 ja, hat den Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit leitet. Da gibt es schon einen gewissen Rahmen, das ist ja logisch. Aber du kannst nicht per se alles einfach glauben, was einer sagt von vorne, weil er es gesagt hat. Das wäre sehr unreif und sehr ungesund. Brauchst aber auch nicht mit kritischer Brille alles zu hinterfragen, was du hörst. Das wäre ebenfalls sehr unreif. Ja? Sondern es soll zur Frage führen, was willst du, Jesus, mir sagen? Thema Großzügigkeit. Ich habe das angeschaut und ich bin auf drei Dinge gekommen im Neuen Testament, die wir begegnen beim Thema Großzügigkeit. Das erste ist Vergebung. Vergebt, dann wird auch euch vergeben. Wenn ihr nicht vergebt, dann wird euch auch nicht vergeben. Und es ist interessant, ihr findet diese Äußerungen über Vergebung, zum Beispiel Matthäus 6, Vers 12, ihr findet sie immer wieder. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Vergebt, dann wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Also das scheint ein unglaublicher Punkt zu sein, der das Wort Großzügigkeit betrifft. Wie zurückhaltend sind wir in Vergebung und wie proaktiv sind wir in Vergebung? Ja, also Vergebung ist das eine. Dabei möchte ich einen Unterschied machen zwischen Versöhnung und Vergebung. Uns ist der Dienst 1. Korinther, wir haben den Dienst der Versöhnung gekriegt, den wir verkündigen sollen. Versöhnung ist zweiseitig. Vergebung ist einseitig. Was heißt zweiseitig? Für eine Versöhnung müssen sich beide Parteien, die betroffen sind, wieder zu vertrauen beginnen. In der Vergebung ist das nicht so. Die Vergebung ist letztlich ein willentlicher Akt, den Fehler des Nächsten, den ich empfinde, ihm nicht mehr entgegenzuhalten, sondern den Nächsten zu lösen von der Konsequenz seines Fehlers. Versteht ihr den Unterschied? Versöhnung braucht eine Zeit positiver Erfahrung, bis eine Beziehung wiederhergestellt ist. Vergebung braucht überhaupt nichts, denn wer nicht vergibt, dem wird nicht vergeben, der hat noch ein größeres Problem. Dem wurde A, Unrecht getan und weil er nicht vergibt, erleidet er dasselbe noch ein zweites Mal und das zweite Mal bindet es ihn, isoliert ihn von Gott, von Menschen und lässt ihn in vollständiger Einsamkeit zurück. Da habe ich gemerkt, hey, Vergebung ist das Thema. Ich muss schauen, zum Thema Großzügigkeit diesen Begriff Vergebung zu bringen. Ich habe das über 18 Monate getan. Die Leute in der Vineyard Berlin denken, entweder denken sie, der Bühlmann hat nur eine Predigt rausgefunden in der Bibel, oder sie denken, es gibt nur eine Predigt in der Bibel. Das eine oder das andere. Weil ich bin diesem Thema treu, Großzügigkeit. Ich habe es von hinten, von vorne, von oben, von unten, bei Gelegenheit und Ungelegenheit immer vom Gleichen gesprochen. Das schönste Erlebnis war dann für mich jeweils, wenn ich unsere Gemeindeglieder, Georgia auch oder andere, höre, erklären, weshalb Großzügigkeit so wichtig ist. Und ich gemerkt habe, hey, das ist ansteckend. Plötzlich spricht die ganze Welt davon. Ja, plötzlich wird das richtig einmassiert auf dem Weg zur Kultur. Das Zweite für Großzügigkeit ist, da hat ein Vorschlag, will euch nicht dumm hinstellen, Gastfreundschaft. Hebräerbrief, Kapitel 13, seid gastfrei ohne. Wer hat das gesagt? Genau. Im Petrusbrief steht dasselbe nochmal, aber wenn es hier steht, sei gastfrei ohne Murren. Weshalb steht das da? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder weiß der Autor, dass Leute gastfrei sind und sie murren die ganze Zeit. Und deshalb sagt er zu ihnen, hey, sei gastfrei ohne Murren. Oder der Autor weiß, dass Gastfreundschaft eine Herausforderung ist. Jetzt, wenn du Gastfreundschaft im Mittleren Osten erlebst, dann verstehst du das, weil da wird dir alles aufgetischt, endlos. Alles, was sie sonst nicht haben, wird dir als Habendem gegeben. Und du merkst, ja, sie freuen sich an die erste Nacht, wenn du da bist. Sie bedrängen dich, eine zweite Nacht zu bleiben, in der Hoffnung, dass du Nein sagst. Nach der dritten Nacht verfluchen sie dich. Nicht mit Worten, aber ihre Armut lässt ihnen keine Perspektive mehr. Sei gastfreundlich ohne Murren. Dann habe ich mal rausgesucht, ihr findet das, Hebräer 13, Vers 2. Oder noch besser, im 1. Petrus 4,9, die müsst die Stelle mal angucken. Manchmal finde ich die Bibel so interessant, weil sie nimmt so vollständig Bezug auf Lebenssituationen. Und man liest schnell drüber, man merkt es beinahe nicht. Und plötzlich, wenn man sich damit beschäftigt, ist so ein Abschnitt und du liest ihn und denkst, ja, das verstehe ich jetzt 100%. Man müssen die Probleme gehabt haben. Mann, müssen die Probleme gehabt haben. 1. Petrus 4,9. Ja. Das Ende aller Dinge ist nahe. Deshalb seid aufmerksam, seid nüchtern, damit ihr beten könnt. Über allem aber liebt einander in tiefster Weise, denn die Liebe bedeckt die große Zahl von Sünden. Gebt einander Gastfreundschaft, ohne zu murren. Jeder soll die Gaben, die er erhalten hat, so brauchen, wie er es kann, um anderen zu dienen. Ja. Also euch begegne Gastfreundschaft immer wieder. Jetzt, wenn ihr das Wort Gastfreundschaft anschaut, bedeutet das Wort Gastfreundschaft nicht, ich habe meine Freunde eingeladen. Versteht ihr? Und ich esse ein schönes Abendessen mit meinen Freunden. Das ist nicht Gastfreundschaft. Wenn deine Familie bei dir übernachtet für 2 Monate, ist das nicht Gastfreundschaft. Wenn deine besten Freunde dir 6 Monate auf der Tasche liegen, ist das auch keine Gastfreundschaft. Im Neuen Testament hat Gastfreundschaft mit Xeno, Fremdartigen, zu tun. Sei gastfreundlich gegenüber Fremden. Ist interessant, Jesus bringt ja dieses Konzept auch, oder Paulus, als er sagt, seid nicht großzügig gegenüber Menschen, von denen ihr etwas erwarten könnt, sondern leiht denen aus, von denen ihr nichts erwarten könnt. Also jede Form von Großzügigkeit, die darauf basiert, dass die Großzügigkeit dir zurückerstattet wird, ist keine Großzügigkeit. Das heißt, unsere Bundeskanzlerin, Gott möge sie segnen und stark machen. Die stärkste Frau Deutschlands. Wirklich ein Hoffnungsträger für Europa. Ja. Die hat verstanden, was Gastfreundschaft heißt. Offenheit für den Fremden. Und ich verstehe die Ängste. Ich meine, wenn ich sehe, wie sich alle Deutschen vor Schweizern fürchten. Im Moment durch die arabische Migration eröffnen sich die größten Türen in der Geschichte des Islam, dass Menschen im Islam Jesus kennenlernen. Es gibt keine größere Welle in der Geschichte der Menschheit, die Millionen von Menschen aus dem 10-30-Fenster, für das wir vor 20 Jahren so innig gebetet haben, mit dem Evangelium erreichen lassen. Ja. Also diese Gastfreundschaft ist Großzügigkeit. Dem Fremden gegenüber. Ich habe das von oben gepredigt, von unten, von rechts, von links, zu Zeiten, zu Unzeiten. Ich habe in der Vineyard Berlin vorgeschlagen, wenn ihr umzieht, zieht in eine größere Wohnung um, damit ihr ein Gästezimmer habt. Was sagen die Leute? Ach, das kostet ja mehr Miete. Aha, also Großzügigkeit kostet. Dumm gelaufen. Ja, weil Geiz ist geil. Und nicht Großzügigkeit. Und was ist aber geschehen? Durch die Hartnäckigkeit haben Menschen begonnen, größere Wohnungen zu mieten. Jetzt, was höre ich vor einigen Wochen in der Vineyard Berlin? Da kommt ein Besucher nach Berlin, der ist ins Hotel gegangen, um die Vineyard Berlin zu besuchen. Eine Mitarbeiterin spricht mit ihm. Ich stehe daneben und hat jedes Wort gehört. Wie kannst du nur ins Hotel gehen? Hast du nicht gewusst, dass wir eine gastfreundliche Gemeinde sind? Wir haben weit über 30 Betten, da können noch mehr als nur einer kommen. Also nächstes Mal gehst du nicht mehr ins Hotel. Und ich stehe daneben. Kultur. Der Großzügigkeit. Frage, wenn wir gastfreundlich sind, ist dann die Chance größer, dass Nichtchristen zum Glauben kommen, als wenn wir nicht gastfreundlich sind? Also offensichtlich, wenn wir gastfreundlich sind, ist die Chance, dass Menschen zum Glauben kommen, größer. Weshalb? Riechen die das? Die riechen das innerhalb von 3,25 Sekunden. So was riechst du? Du gehst in den Raum, du weißt es. Es kommt dir entgegen, es ist wie ein Geist. Gastfreundschaft. Wow. Und ich freue mich, ich träume von über 100 Betten. Da hatten wir einen Gottesdienst, wir haben in Berlin nur einmal im Monat einen Gottesdienst, dann sind wir in Kiezen aufgeteilt, machen unterschiedliche Dinge. Und da waren ein Somali und Syrer und so Flüchtlinge im Gottesdienst. Und innerhalb von 3 Minuten wurden Betten gefunden. Ach, ich nehme ihn. Wir nehmen ihn nach Hause. Ja, die haben eben ein Zimmer. Ja, vorbereitet für Gäste. Der Somali hatte innerhalb von Minuten ein Zuhause. Und das in 2, 3 Fällen ist das bereits geschehen, leider nicht mehr. Denn Deutschland hat nicht eine Flüchtlingskrise, meine Lieben, wir haben eine Bürokratiekrise hier. Weil die Flüchtlinge in Berlin, da ist die Bereitschaft der Menschen, Christen wie Nicht-Christen, so groß, sich einzusetzen. Unser Problem ist die Bürokratie, sind nicht die Menschen. Die wir könnten selbst 10 oder 15 aufnehmen in der Vineyard. Dann frage ich jemanden, der sagt, ja, ist ja logisch, der muss ja nichts bezahlen, auch für Essen und so nicht. Wir würden ja alles bezahlen. Wir brauchen doch keine Kohle vom Staat. Um gastfreundlich zu sein, wird ja immer schlimmer. Versteht ihr? Deutschland würde gewinnen, wenn sie die Bürokratiekrise an die Hand nimmt. Aber wir haben leider sehr viele gewissenhafte Deutsche. Die sterben lieber, als dass die Bürokratie beschnitten wird. Aber die Bürokratie kostet uns Milliarden in diesem Land. Und sie bringt sämtliche Kreativität zum Ersticken. Wir sind kein Land, das wirklich fördert Querdenker, Neudenker, Andersdenker. Es muss immer alles schön eingetütet sein. Das ist furchtbar. Aber die Schweiz ist genauso. Also. Nö, jetzt steuerlich sind wir weniger schlimm. Aber außenpolitisch sind wir eindeutig schlimmer. Ja? Wir haben eine Form von Arroganz und Protektionismus in der Schweiz, was unerträglich ist. Unerträglich. Aber wir haben auch nicht die gleiche Geschichte. Wir können uns Dinge leisten, die könnte sich Deutschland gar nie leisten. Ja. Okay, und das Dritte ist Teilen. Ich habe der Vineyard Berlin, das wollte ich, versteht ihr, Labor. Teilen. Ich habe der Vineyard Berlin folgenden Vorschlag gemacht. Das ist ohne Witz. Ich habe gesagt, ich verspreche euch, nie über den Zehnten zu sprechen. Ich werde nie darüber sprechen. Ich spreche nur über Großzügigkeit. Wisst ihr weshalb? Wenn du in der Gemeinde über den Zehnten sprichst, was ist die erste Frage, die kommt? Ist einfach so. Und der kluge Pastor, die kluge Pastorin, was antworten die? Nö, die werden sagen, willst du brutto oder netto Segen? Ja, und ich habe mir gedacht, das ist absolut hirnverbrannt. Es ist absolut jenseits jeden göttlichen Denkens. Schon die Frage, brutto oder netto, hat nur eine Quelle, nämlich, nein, das Gesetz. Das Gesetz. Ist das Gesetz. Wie viel darf ich mir erlauben, damit ich mich noch im Rahmen des Gesetzes bewege? Das ist ein negativer Ansatz. Findet ihr den im Neuen Testament? Wirklich nicht. Ich meine, da wird der Hure vergeben. Das Einzige, was sie hört, nachdem ihr Leben gerettet wurde, ist, sündige hinfort nicht mehr. Die kriegt keine Stammpredigt, die kriegt keine Bußenliste. Tu es nicht mehr. Das Schärfchen der Witwe. Und Jesus sagt, sie hat mehr gegeben als die gerechten Zehntenzahler. Selbstgerechten Zehntenzahler. Versteht ihr das? Du kriegst, und als Leiter einer Gemeinde siehst du auch die Finanzen, also ich sehe alle Finanzen. Das ist auch eine der Verantwortlichkeiten eines Leiters, einer Leiterin, zu wissen, wie viel die Menschen geben. Ich sage euch nachher, weshalb. Es gibt zu viele Leute, die sagen, ach, das will ich gar nicht wissen. Es klingt so fromm. Aber es ist eine Ablehnung von Verantwortung. Es ist nicht fromm. Es ist negativ. Es heißt, ich kümmere mich nicht um meine Leute. Aber ich sehe natürlich, wenn jemand zum Beispiel 135,12 € überweist, dann ist das ein Brutto- oder Netto-Mensch. Tendenziell ein Netto-Mensch. Ja, natürlich sehe ich das. Das ist nicht beseitigt in Berlin. Aber wenn ich die Schrift anschaue, dann ist der Bezugspunkt bei Geld immer Gnade, nicht Gesetz. Will ich eine Gemeinde in die Gnade führen oder will ich eine Gemeinde ins Gesetz führen? Was wollen wir? Was soll Kraft haben in unserer Kultur? Gnade oder Gesetz? Und das war für mich einfach zu beantworten. Da habe ich gesagt, Gnade, nicht Gesetz, weit weg vom Gesetz. Was ist der Sinn des Gesetzes, sagt die Schrift? Das Gesetz hat einen Sinn im Neuen Testament. Bitte? Ja, genau. Dass wir sehen, dass wir es nicht schaffen. Genau. Aber der Sinn des Gesetzes ist nicht, uns einen Zwangsanzug zu geben, wie wir leben müssen, sondern uns zeigen, oh, das schaffen wir nicht. Und wenn wir das erkannt haben, worauf richten wir uns aus? Auf die Gnade. Gehorsam aus Liebe, nicht aus Furcht. Wer in der Furcht lebt, bei dem ist die Liebe nicht vollkommen geworden, denn die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Also mit anderen Worten, es ist eine Grundsatzentscheidung, eine Gemeinde aus Gnade oder Gesetz zu leben. Jetzt braucht es einige zusätzliche Schritte. Was habe ich dann gemacht? Ich habe Folgendes gesagt. Ach, das sieht man nicht, gell? Das sind Gaben gleich Einnahmen und das hier sind Ausgaben. Ja? Und darüber schreibt man das böse Wort Budget. Jetzt sage ich euch, wie es läuft. Eine Gemeinde hat Ausgaben, ein Budget, und die müssen schauen, dass das, was sie ausgeben möchten, dass das auch reinkommt. Ja? Jetzt, was muss man tun, damit es reinkommt? Man muss den Zehnten lehren. Und dann geht es um die Persönlichkeit. Wenn du eine sehr selbststarke und selbstbestimmte Persönlichkeit hast, die wird dann so deutlich über den Zehnten lehren, dass du nach der Predigt nicht mehr so groß bist, sondern noch so groß bist. Aber das Leitungsteam hat mal wieder gesagt, jemand muss über den Zehnten sprechen, wir kriegen sonst unser Budget nicht zusammen. Versteht ihr das? Ich weiß, es läuft so. Ich weiß, es läuft so. Soll keiner sagen, es läuft nicht so. Nur, das geht nicht auf im Reich Gottes. Das ist das Reich dieser Welt. Das ist nicht Reich Gottes. Reich Gottes hat eine vollständige Trennung. Hier. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, wie kannst du das behaupten? Geben ist eine geistliche Übung. Also so wie beten, wie Bibel lesen, wie keine Schlägereien anzetteln. Wie kein Totschlagen, wie nichts klauen, kein Banküberfall machen, sind alles geistliche Übungen. Das eine tust du nicht, das andere tust du. und geben es genau sowas. Deshalb kann ein Leiter, eine Leiterin nicht sagen, ach, ich weiß nicht, wer wie viel gibt, das darf ich nicht wissen, weil ich könnte ja, so. Das heißt, so viel wie ein Leiter, eine Pastorin sagt, wie die Menschen in meiner Gemeinde leben, das ist mir egal. Solange die Kasse stimmt. Das ist nicht geistlich. Das ist auch keine geistliche Leiterschaft. Das ist überhaupt keine Leiterschaft. Wir müssen Geld entmystifizieren. Es gibt Fragen, über die in Deutschland nicht gesprochen werden kann. Frag mal irgendeinen, welche Partei hast du gewählt? Du, die Deutschen sind verschwiegen, das glaubst du nicht. Also das ist eine private Angelegenheit. Der kann noch dunkelgrün auf der Nase sein. Dann würde er das nicht zugeben. Der kann mit schwer gerötetem Gesicht rumgehen und wird es nicht zugeben. Der kann eine schwarze Kappe haben und wird es nicht sagen. Der kann gelbe Füße haben. Das darf man. Es gibt was Zweites, worüber man nicht sprechen darf. Über die Erziehung von Kindern. Mann, das ist ein Minenfeld. Das ist ein absolutes Minenfeld. Wie sage ich sie mal? Gucken, wiegen. Weil da ist jeder Spezialist, obwohl wir haben mehr Zeit investiert in den Führerschein als in das Lernen, wie wir Kinder erziehen. Das ist ja auch ein totaler Irrsinn. Wenn du für Erziehungsfehler Pünktchen kriegen würdest, du Manne. Da wären Millionen. Wie heißen die Punkte? Ja, aber wo? Ha? Flensburg. Die gelten noch, gell? Aber es gibt weniger heute. Flensburg ist so die ultimative Bedrohung eines Christenmenschen. Du kannst alle zum Zittern bringen. Du musst nur ein Wort brauchen. Flensburg. Und ja. Also Erziehung, das dritte ist absolut Geld. Geld gehört zur intimsten Sache der Deutschen. Wenn ich das Neue Testament lese, ist das im ärgsten Widerspruch. Dieser Jesus spricht die ganze Zeit von Kohle. Ich meine, wie kann der nur? Es geht doch nicht. Dann bei den im Tempel, als die Hühner zu teuer verkaufen, ich weiß, es sind Tauben. Dann schmeißt er das Ganze um und macht Terror, Revolution, stellt alle bloß. Also der scheint irgendwo eine andere Beziehung zu Finanzen gehabt zu haben. Dann macht er noch Geld, das finde ich ja noch die Höhe. Ne, als sie Steuern bezahlen müssen, sagt er zu einem, geh mal, hol einen Fisch da aus dem Wasser. Und der hat ein Geldstück im Mund, der macht das und tatsächlich hat... Ich meine, da müssen die römische Staatsbank, also die römische Staatsbank, die hat gesagt, geht mal gar nicht, dass da irgendeiner Geld fälscht. Versteht ihr? Eine ganz andere Beziehung. Und so habe ich gelehrt, ich habe gesagt, geben ist eine geistliche Übung. Es geht mir gar nicht um Budget, vergiss das Budget mal. Und so habe ich den inneren Kreis der Verantwortlichen gefragt, wie viel möchtet ihr, Max, wie viel möchtet ihr nächstes Jahr ins Reich Gottes investieren? Könnt ihr mal darüber beten, Jesus fragen und mir dann Bericht geben oder dem Leiter der Base, der Gruppe. Und so haben wir jeden gefragt. Ist auch krass, ja? Hey, wie viel möchtet ihr nächstes Jahr ins Reich Gottes investieren? Die Vinja Kleve. So, sag schon. Ja, dann sagst du 4.000 Euro. Ja, das wird etwa hingehen. Ja, vielleicht sogar mehr. Und dann haben wir eine Liste gehabt und wir wissen, wie viel haben die Menschen gesagt. Nach einem Jahr haben wir zurückgefragt. Die meisten haben mehr gegeben. Deutsche sind ja sehr gewissenhaft. Also die geben lieber weniger an und geben mehr, als sie geben zu viel an und müssen dann erklären. Aber wir haben gefragt, du, ging es euch nicht so gut dieses Jahr? Aber ich habe eine Kultur, ein Klima entwickelt, das nicht auf Budget, Geld, Zehnten beruht, sondern auf Partnerschaft. Was ist geschehen? Die Vineyard Berlin ist an jeder Ecke, großzügig geht's beinahe nicht. Da wird Kohle weggegeben, das geht über keine Kuhhaut. Weil wir haben immer. Und bis jetzt haben wir immer mehr, als wir brauchen. Jetzt kommt ein zweiter Punkt dazu, was haben wir noch gemacht? Teilen betrifft ja nicht nur das Geben in die Gemeinde. Versteht ihr das? Wir haben ein E-Mail eingerichtet. Ihr könnt auch mal schreiben, alle@vineyard-berlin.de. Damit könnt ihr mit jeder Person in der Vineyard Berlin kommunizieren, aber nicht weiter sagen. Die werden sich wundern. Und wir haben gesagt, wenn Bedürfnisse da sind, darf das eine Drittperson in den Kreislauf einspeisen. Jetzt ist ein junger Mann, mittelalterlicher Mann, seine Schwester ist aus Schweden, seine Schwester liegt im Sterben im Krankenhaus, er hat zu wenig Geld, um sie zu besuchen. Die E-Mail kommt, so und so, Lars braucht noch 300 Euro, um seine Schwester zu besuchen. Das ist beinahe bei uns wie beim Casino-Spiel, einarmigen Banditen. Du gibst eine Message rein, das ist 1 Euro, und du weißt, wenn du den reingeworfen hast, dann klingelt's und der brauchte 300, gekriegt hat er 700. Innerhalb von 3 Tagen oder so. Darauf folgende Woche, Aussendungshaus, das ist ein Programm, um Gemeindegründung zu lernen. Die hatten eine Wasserrechnung, die war 2.500 Euro. Die konnten sie dann runterquatschen auf 1.700 Euro. Aber die hatten die Kohle nicht. So geht's alle@vineyard-berlin. Aussendungshaus. Übrigens, habt ihr gewusst, die haben eine Rechnung, können die nicht bezahlen, 1.700 Euro und bla bla bla. Eine Woche später, wisst ihr, was die gekriegt haben? 3.000 Euro. Und das geht nebenher. Das hat mit Gemeindebudget überhaupt nichts zu tun, das ist Lebensstil. Vergangene Woche, dieser Schwede, der gleiche, der ist krebskrank und die Ärzte sagen, hätte 1 Jahr zu leben, wollte zurück nach Schweden. Hat er Kohle, um zurückzugehen? Nein. Braucht er Kohle? Ja. Wir haben auf die Schnelle 1.200 Euro zusammengelegt. Das hat damit...
Nicht nur das, 1.200 Euro zusammengelegt. 2 haben ein Auto gemietet und sind mit ihm dahin gefahren, um ihn der Familie zu bringen. Und was sie da erlebt haben, war nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Die ganze Familie wartet und freut sich. Die haben ja gerade ihre Tochter verloren. Schwester verloren letztes Jahr an Krebs und jetzt kommt der Sohn, der Bruder, der auch Krebs hat und die haben nicht darauf gewartet. Also wir haben schon zusammen gesagt, es könnte sein, dass dieser Mann sehr gerne wieder zurück nach Berlin kommt. Aber er hat sich entschieden, dahin zu gehen, loslassen. Gott vertrauen, beten. Aber das ist eben diese Großzügigkeit. Ich gehe mit ihm den Weg. Ich lasse ihn nicht alleine.
Ist nicht cool. Genauso wollen wir doch Gemeinde.
Die Menschen in Berlin, wenn ihr jetzt denkt, ach, die haben alle ganz viel Kohle. Das sind Menschen, die leben von 800 Euro, von 900 Euro. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die sind großzügig. Und erwartet nie von Menschen etwas, weil Menschen enttäuschen. Ich erwarte von keinem Menschen etwas, wenn ich sehe, dass jemand nicht bezahlen kann. Seinen, ich sag jetzt, Zehnten. Weil dort beginnt's. Ich bin eben eher ein bisschen gesetzlich. Und Gott hat ja Humor mit solchen Menschen. Denen hilft er immer aus. Und er hat mir so einen Mann gegeben, der eben überhaupt nicht gesetzlich ist. Ist doch toll. Und er hat selbst zu mir gesprochen, indem er mir einen Engel vorbeigeschickt hat, wo ich nicht wusste, das war ganz am Anfang von unserer, bevor wir überhaupt Gemeinde gegründet haben, hat eine Gemeinde gesagt, hey, ich habe einen alten Mann in den Zug gesetzt, der kommt euch jetzt ein paar Tage besuchen. Und ich war eben daran, das Haus so zuzubereiten für eine fünfköpfige Familie aus Deutschland. Und ich habe gedacht, der hat mir jetzt gerade noch gefehlt in der Wurmbüchse. Den kann ich jetzt nicht gebrauchen. Und habe ihm das auch so sichtbar gemacht, indem wir zwischen den hochgestellten Stühlen gegessen haben. Und ich eben gejammert habe, so wie das da so drin steht in der Bibel. Und ich eben gejammert habe, wie ich zu viel zu tun habe und überhaupt. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Ach, wenn du das alles für den Herrn machst, dann ist es schon gut. Es war für mich wie eine Ohrfeige. Weil er hat mich mitten im Herz getroffen. Natürlich habe ich das nicht für ihn gemacht. Ich habe das einfach gemacht, weil man das machen muss. Aber er hat mich getroffen. Und wisst ihr was? Er hat mit mir über Geld geben gesprochen. Er hat gesagt, weißt du, wenn du Geld gibst, dann gib es Gott. Und was die Menschen daraus machen, das darf dich nicht interessieren. Und dann bist du frei, auch wenn sie es falsch ausgeben. Das hat mich geprägt. Gott hat wirklich seine Art und Weise, wie er zu uns Menschen spricht. Unglaublich.
Dieser Mann hatte Hunderttausende in eine Sekte investiert. Und hatte sein ganzes Geld verloren, aber den Frieden im Herzen gefunden. So ist der Friede im Herzen mehr wert als alles Geld. Ich führe noch zu Ende. Die Einnahmen, versteht ihr, trennt die. Das ist geistliche Frage, das ist keine praktische Frage. Auf der anderen Seite, die Ausgaben brauchen Weisheit und Führung. Ja, wir brauchen die Führung des Geistes, wie wir unser Geld einsetzen sollen. Wir brauchen Weisheit, wie wir damit umgehen. Aber das hier hat mit dem nichts zu tun. Und wir vermischen das immer. Und deshalb ist unser Teilen häufig gar nicht mehr geistlich. Wir wollen ganz genau wissen, wofür wird das Geld eingesetzt, mein Geld eingesetzt, das ist nur das beste Wort. Ich will wissen, wie mit meinem Geld umgegangen wird. Das ist so ziemlich die dümmste Aussage, die man machen kann. Weil im Moment, wo du es, ja, dann hast du es nicht ihm gegeben, sondern du willst die Kontrolle behalten. Wenn wir geben würden, wo wir immer sicher sind, dass es richtig ist, würden wir nicht geben. Kleines Beispiel dazu. Ich habe in Liestal, das ist in der Schweiz, eine Tagung gehabt und da hat eine Roma-Band gespielt. Jetzt, Englisch gesagt, I have a crush on Roma people. Ich liebe Roma-Zigeuner, das ist mein Volk. Überall, wo ich bin, geschieht immer was. Und ich habe diesen Roma kennengelernt, die haben schön Musik gemacht und dummerweise, das war wirklich dumm, habe ich ihm meine Adresse und Telefonnummer gegeben. Das war nicht sehr weise, das war einfach etwas impulsiv im Moment. Ich war etwas von den Gefühlen überfraut. Und so dauert es nicht lange, da kommt aus der Slowakei, kriege ich einen Bittbrief, die Miete zu bezahlen. Er brauche Geld, 450 Euro. Und ich habe nur kurz, haben wir überhaupt darüber gesprochen? Ja, sonst würde ich jetzt öffentlich Buße tun. Na, ich muss nicht Buße tun, das ist auch gut. Wir haben ihm 450 Euro geschickt in die Slowakei. Jetzt der Monat vergeht und was geschieht? Ja. Und er schickt mir immer, er simst mich an. Ja, ja. Also pro Woche so um die, was soll ich sagen? Oder, ja, mehr. Mehr. Ich könnte euch zeigen, es ist endlos. Martin, jetzt gerade meine Frau mich gesagt, das sagst du zu Martin, wir haben Versprechen, das letztes Mal, wirklich Martin, muss wir bezahlen, das Miete, bitte antworte. Martin, willst du uns helfen? Letztes Mal, ich dir so viel bitten, Martin, bitte dir, antworte mich. Martin, wirklich ist dir kein Bedauern, trotzdem habe ich dir Versprechen, das letzte Mal. Martin, bitte. Martin, trotzdem willst du nicht helfen. Aber warum ich dir versprechen, das letzte Mal, warum ich nicht glauben? Das waren nur drei, ich habe bestimmt 200. Der Mann hat ein Problem. Und ich bete und innerlich habe ich so einen Eindruck, schick ihm nochmal 400. Aber es macht absolut keinen Sinn. Diese 400 kann ich gerade so zum Fenster rauswerfen. Wisst ihr was? Ich habe sie zum Fenster rausgeworfen. Ich habe sie ihm geschickt. Und ich weiß, es bringt nichts. Aber ich habe Jesus gefragt und er hat gesagt, schick es. So haben Georgi und ich von unserem Geld in den letzten 6 Wochen 850 Euro einem Roma in die Slowakei geschickt, dem das nicht helfen wird. Weil mein Bezugspunkt ist nicht hier. Mein Bezugspunkt ist hier. Ich bin nicht der Herr des Geldes. Er ist es. Und diese Kultur zu leben, ist das Spannendste, was es gibt. Letztes Wort. Wenn du in der Gemeinde bist, die so lebt, kannst du es dir leisten, nichts zu haben? Ja, ja, natürlich. Denn wenn Not kommt, weißt du ja, wie die sich verhalten. Also du kommst ja auch mal dran. Das wäre ja die logische Überlegung. Wenn die Kultur funktioniert, dann haben die Armen keine Ängste mehr, weil sie wissen, wir sind nicht alleine. Aus diesem Grund ist Geiz vollständig ungeil. Das ist ziemlich der dümmste Vorschlag, der irgendeinem einfallen kann. Großzügigkeit ist geil. Mann, ist das geil. Das ist so geil. Es befreit Kirchen und Menschen. Und in unsere Gesellschaft setzt es ein Gegenpol und zeigt, das Reich Gottes hat mehr Kraft als die Reiche dieser Welt. Und somit habe ich euch heute eine Einführung gegeben in die Kultur der Großzügigkeit, die die Welt verändern wird. Und Berlin ist für mich ein absoluter Hotspot. Absoluter Hotspot. Was diese Leute mit ihren beschränkten Möglichkeiten leben, mit der beschränkten Möglichkeit zu kommunizieren. Wir haben einen Gottesdienst im Monat. Was diese jungen Leute umsetzen, ist absolut phänomenal. Und mein Traum ist es, dass ganz Deutschland eine Transformation erlebt. Eine Bewegung über die Grenzen der Christen hinaus. Die Antwort auf AfD, auf Pegida, ist wirklich das Reich Gottes. Wirklich. Und nicht menschliche Überlegung. Da geht es nicht um Mauscheleien, die am Reich Gottes vorbeigehen. Da darf man nicht sagen, da muss man halt den Realitäten mal in die Augen schauen können. Nicht vom christlichen Denken umgeben. Das ist nur eines, Dummheit. Jesus, wir danken dir, dass du uns führst. Und Herr, dieses Reich Gottes im Alltag leben hat eine solche Kraft, ist so vielgestaltig, verändert unser Denken, unser Fühlen. Wir trennen mehr und mehr geistliches Leben und natürliches Leben nicht mehr, sondern wir öffnen uns, Jesus, für eine Realität des Reiches Gottes, die Kultur schafft. Wirklich, wenn die Bibel sagt, Gottes neue Welt für Reich Gottes, ist das ein Ausdruck von Gottes neue Welt. Und wir möchten bereits heute vorgezogenerweise in der Realität von Gottes neuer Welt leben, die ganz anders sich darstellt in dieser Welt als Christsein von dieser Welt. Danke, dass du sämtliche Mauern eingerissen hast zwischen Nationen, zwischen Rassen, zwischen Männern und Frauen, zwischen Kindern und Erwachsenen, zwischen Reich und Arm, Habenden, Nichthabenden, Gebildeten, Ungebildeten, Schönen, weniger Schönen. Es ist alles ein Leib, dessen Haupt du bist, die Gemeinde, die in diesem riesigen Reich Gottes ihren Platz ausfüllt. Und Jesus, das braucht, die Botschaft heute braucht einen Paradigmenwechsel. Und ich weiß, es dauert seine Zeit, bis der geschieht. Schenk ihn uns im Namen Jesu. Amen.